SBS in deutscher Sprache.
Mein Name ist Johannes Fritsch. Ich bin Principal Guest Conductor of the Tasmanian Symphony Orchestra. Ich war viele Jahre Chefdirigent des Queensland Symphony Orchestra in Brisbane. Und ich habe eine Professur an der Universität in Hobart. Und ab Mitte des Jahres auch eine an der Universität in Brisbane.
Und Sie haben natürlich auch in Deutschland dirigiert.
Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe die ersten 40 Jahre meines Lebens dort verbracht oder 45. Ich komme aus Meißen bei Dresden, habe in Dresden studiert, war dann am Theater in Rostock, dann wieder in Dresden an der Semperoper. Und nach dem Fall der Mauer bin ich zunächst nach Hannover, dann war ich sechs Jahre Chefdirigent in Freiburg im Breisgau, dann in Nürnberg, dann in Graz in Österreich. Und dann hat mich die Liebe hierher verschlagen und seit ungefähr 20 Jahren bin ich zunächst zwischen Deutschland und Australien gependelt mit meiner Frau und Familie. Und seit 5 Jahren sind wir hier ausschließlich.
Ist so ein Zigeunerleben bei Dirigenten eigentlich typisch?
Ja, das ist typisch, weil unsere Verträge sind nie auf Lebenszeit, sondern die sind immer zeitlich begrenzt. 5 Jahre, 6 Jahre, kann auch 8 Jahre oder 10 Jahre sein. Aber dann muss man weiterziehen. Und ja, ich glaube, in 25 verschiedenen Wohnungen gewohnt in meinem Leben.
Und das Arbeiten in Australien gefällt Ihnen? Ist das ganz anders als in Deutschland?
Es ist nicht ganz anders. Also zunächst mal, ja, es gefällt mir. Es ist nicht ganz anders. Es ist ein bisschen anders, weil natürlich die Arbeitsbedingungen, die Rahmenverträge für die Musiker und für die Theater anders sind als die in Deutschland. Wenn es aber dann zur Probe oder zum Konzert kommt, ist es eigentlich ganz ähnlich, weil was wir spielen, ist die gleiche Musik und wir spielen von den gleichen Noten und die Musikausbildung oder die Ausbildung für Orchestermusiker oder Sänger unterscheidet sich in Australien nicht von der Ausbildung in Deutschland oder Amerika. Und viele Musiker, die hier in den Orchestern sind, viele Sänger, die hier auf der Bühne stehen, haben hier und auch in Amerika oder in Europa studiert.
Und wir treffen Sie hier in Sydney, wo wir auch gerade unser Gespräch führen. Und Sie sind hier, um gerade die Oper Salome einzustudieren. Die ist ja von dem Richard Strauss.
Ja, Salome ist Richard Strauss nicht seine erste Oper, aber die ihn weltberühmt gemacht hat und die auch in seiner Bedeutung oder die Oper in ihrer Bedeutung gar nicht zu überschätzen ist. Sie ist 1905 uraufgeführt worden in Dresden, sozusagen meiner fast Heimatstadt. Also die Oper ist mir aus verschiedenen Gründen sehr nahe. Richard Strauss war damals 40. Er war bereits ein sehr gefragter Dirigent und hat als Komponist mit seinen Tondichtungen Till Eulenspiegel, Don Juan und so weiter Furore gemacht. Und als Operndirigent lag ihm die Oper natürlich besonders am Herzen. Er hatte einige frühere Versuche mit Opern, die recht erfolgreich waren. Aber mit Salome hat er das, was man heutzutage den Durchbruch nennt, erreicht. Wie gesagt, 1905 in Dresden uraufgeführt. Ein Jahr später sollte sie in Wien aufgeführt werden, wo Gustav Mahler Hofoperndirektor war. Die Behörden in Wien haben das untersagt, weil der Stoff nicht angemessen schien, wie man sich auch vorstellen kann, im doch sehr katholischen Wien. Und daraufhin hat die Stadt Graz, im Opernhaus Graz, das Stück zur österreichischen Erstaufführung gebracht, 1906. Da hat Strauss selbst dirigiert. Und das ist auch interessant für mich, weil meine erste Einstudierung der Oper Salome habe ich in Dresden gemacht als junger Dirigent. Und ich war in Graz 8 Jahre Chefdirigent, bevor ich hier nach Australien umgezogen bin. So, also die Oper hat mich verfolgt und begleitet.
Das berühmteste an der Oper ist ja Salomes Tanz mit den 7 Schleiern. Und der Stoff fällt und fällt bis zur Nacktheit. Und da hat ja die Oper berüchtigt gemacht.
Ja, das ist richtig. Nicht in jeder Inszenierung wird es dann auch so umgesetzt. Das Libretto hat Strauss selbst geschrieben nach einem Schauspiel von Oscar Wilde. Oscar Wilde hat den Salome-Stoff in einem Schauspiel verarbeitet, was er interessanterweise in Französisch geschrieben hat, weil zu der Zeit war Oscar Wilde in Frankreich. Und es ist natürlich ein Stoff, der in diese Zeit der Dekadenz, wenn man so will, passt. Wenn Sie sich Bilder vorstellen aus dem Art Deco, ja, sehr üppige, auch gerade die Darstellung der Frauen in dieser Zeit. Ja, und in Salome geht es ja darum, um den biblischen Stoff, dass die Tochter des Königs Herodes und seiner Frau Herodias, also sie ist die Tochter der Mutter, der Vater ist der Stiefvater. Und sie hat eine Begegnung mit dem Johannan, also das ist der Johannes der Täufer, der gefangen ist von Herodes. Und sie möchte mit ihm irgendwie in eine Kommunikation treten. Johannan lehnt das völlig ab, weil er nichts anderes zu tun hat, als die Lebensart des Königs und seiner Königin zu verfluchen, öffentlich. Und auf den hinzuweisen, der da kommt, also Jesus, der schon geboren ist, der schon als Verkünder in Palästina herumzieht. Und jedenfalls, sie verlangt dann von ihrem Vater, nachdem er sie gebeten hat, zu tanzen für sie, und wofür er ihr verspricht, was auch immer sie möchte. Und sie tanzt, eben diesen berüchtigten Tanz der sieben Schleier, wo sie sich nach und nach immer mehr auszieht. Dann möchte sie den Kopf des Täufers haben, was auch passiert.
Das ist ja oft in der Kunst dargestellt worden, ist ja eine gruselige Szene, wenn der Kopf auf die Bühne kommt. Wie wird denn das in Sydney gemacht?
Ja, auch hier ist es gruselig. Man sieht den Johannes den Täufer nur in einer Szene auf der Bühne, wenn er seine Begegnung mit Salome hat. Dann verschwindet er wieder in seine Zisterne, wo er, also in diesem Brunnen, wo er gefangen gehalten wird. Und das nächste Mal sieht man nur den Henker, der mit dem Kopf, den an den Haaren trägt, herauskommt. Das ist schon ziemlich harte Kost. Ja? Man kann sich vorstellen, dass das die Autoritäten in Wien nicht auf der Bühne haben wollten. Hier in Sydney, wo die Oper in einer Inszenierung von Gail Edwards gezeigt wird, die zum ersten Mal 2012 produziert worden ist, damals habe ich das auch dirigiert hier, ist der Tanz der Sieben Schleier kein Striptease. Es ist eigentlich eine ganz clevere Umsetzung von der Idee. Die Salome erscheint auf der Bühne in sieben verschiedenen iconic Frauenfiguren in der Geschichte. Also sie kommt als Nonne, sie kommt als Marilyn Monroe, sie kommt als eine Barpool-Tänzerin, also so sieben Facetten von Frauenfiguren eigentlich. Und das finde ich ist eine sehr kluge und auch eine sehr, sehr theaterstarke Umsetzung, ohne dass man dann eine nackte Frau auf der Bühne zeigen muss.
Es hat aber Darstellungen von Salome gegeben, ernsthafte Sängerinnen, die sich fasersplitternackt ausgezogen haben.
Ja, das hat es gegeben. Ich meine, Salome ist seit 1905 unzählige Male auf den deutschen und internationalen Bühnen aufgeführt worden. Und man kann alle denkbaren Inszenierungen und Umsetzungen erleben. Auch, dass sich Sängerinnen tatsächlich nackt ausziehen. Ich habe das auch in Dresden in einer Inszenierung habe ich das miterlebt.
Wenn diese Oper erst 1905 aufgeführt worden ist, uraufgeführt worden ist, dann muss das ja die Musik auch ein bisschen anders sein als Mozart oder Wagner oder sowas. Gibt es da moderne Elemente?
Ja, und das ist eigentlich die erstaunliche und höchst bemerkenswerte Aspekt von Salome. Es beginnt eigentlich als ein hochromantisches, spätromantisches Stück und entwickelt sich im Laufe der Oper zu einem dissonanten Werk. Also es ist eigentlich die erste Oper der Moderne. Und das macht das Stück so faszinierend, so wichtig in der Musikgeschichte. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Opernentwicklung gewesen wäre ohne Richard Strauss, der mit Salome eine völlig neue Musiksprache gefunden hat, die er dann 5 Jahre später mit seiner Oper Elektra noch fortsetzt. Und dann die nächste Oper ist seine wohl berühmteste, der Rosenkavalier, der dann eigentlich wieder in eine bisschen romantisierende Musiksprache zurückgeht.
Strauss, da fallen ja vielen Leuten natürlich nicht zuerst der Richard ein, sondern die Walzerkönige. Sind die in irgendeiner Form miteinander verbandelt?
Nein, überhaupt nicht. Richard Strauss stammt aus Wien, aus einer Musikerfamilie aus Wien und hat familiär mit dem Johann Strauss, Josef Strauss und der Oskar Strauss, also die ganze Strauss-Familie aus Wien, nichts zu tun. Aber er hat ja als ein Richard Strauss, kann man sagen, war ein unglaublich offener Musiker und Komponist und hat ganz viel aufgenommen, was an Einflüssen in der Zeit existierte. Und er hat besonders im Rosenkavalier die Wiener Walzerseligkeit zu einer unglaublichen Vollendung geführt, was zu der Vermutung führen kann, dass er was mit den Wiener Streusen zu tun hat, aber das ist nicht so.
Und wann wird denn diese interessante Oper in Sydney aufgeführt?
Weil wir sind jetzt in den Endproben und die erste Aufführung ist am 6. März.
Ja, ich kann Ihnen für Ihre Proben und die Aufführung nur viel, viel Glück wünschen. Toi, toi, toi.
Herzlichen Dank.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.